aus Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern ist eine Frage gewesen, warum lasst ihr uns dort mit der AfD allein? Diplomatie ist nicht davon gekennzeichnet, dass ich nur mit denen rede, die ich gut leiden kann, sonst könnten wir es lassen. Die Leute sind offenbar nicht darüber informiert gewesen, wer den Mindestlohn politisch erhöht hat, wer es auf seine Plakate geschrieben hatte und wer es durchgesetzt hat und wer am Ende dagegen gestimmt hat, beziehungsweise jedenfalls nicht mitgestimmt. Das ist nämlich die AfD. Wenn es notwendig ist, dann holt man sich auch mal eine blutige Nase, ist nicht so schlimm.
Das deutschlandweite Rekordergebnis.
Der große Moment dieses Wahlkampfs.
Der überragende Wahlsieger.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Herzlich willkommen bei Absolute Mehrheit, der Podcast, in dem es darum geht, so die politischen Visionen unserer Spitzenpolitiker und Politikerinnen ein bisschen besser kennenzulernen. Heute zu Gast ist die Co-Vorsitzende der SPD, Saskia Esken. Und das Spannende ist, wir sprechen einen Tag nach der Landtagswahl in Brandenburg. Ich denke, es gibt einiges zu besprechen. Saskia Esken, herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Frau Esken, wir sind jetzt in diesem Gedankenexperiment Absolute Mehrheit. Sie haben auch farblich passend für die, die es sehen, ein feuerrotes Sakko an in der Farbe der SPD. Wie geht's Ihnen mit diesem Gedankenexperiment Absolute Mehrheit der SPD? Das ist ja gerade doch, sage ich mal, nicht das, was vielleicht den Umfragen entspricht.
Nee, trotzdem ist es natürlich weiterhin unser Bestreben, hohe Zustimmungswerte zu bekommen, damit wir mit einem starken Mandat auch gute Politik machen können für dieses Land. Und ich muss gleich so ein bisschen aus meiner Biografie erzählen. Zunächst war ich ja mit Norbert Walter-Borjans gemeinsam Parteivorsitzende. Und wir haben damals auch darüber gesprochen, über absolute Mehrheiten oder Koalitionsverträge und Kompromisse und so weiter und so fort. Und er sagte, er hat einmal eine absolute Mehrheitsregierung erlebt mit Johannes Rau in NRW damals, so wie jetzt auch im Saarland, die ja existiert. Und er müsse ehrlich sagen, es seien trotzdem Kompromisse notwendig gewesen, nämlich mit der Realität. Und das ist eben genau der Punkt. Die Vorstellung, dass so ein Wahlprogramm und die relativ kurz beschriebenen Konzepte, die dort aufgeschrieben werden, die könnten eins zu eins so und zwar recht schnell umgesetzt werden, die ist einfach nicht realistisch. Abgesehen davon, dass ich finde, dass Kompromisse und Koalitionen insgesamt auch einen Wert an sich darstellen, weil man im Austausch mit anderen vielleicht auch noch gute Ideen hinzugewinnt. Aber vor allem müssen wir ja auch die Gesellschaft mitnehmen, gerade bei großen Projekten. Ja, und dann kommt es wirklich auch darauf an, dass man auch abgestimmt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse überall im Land und so weiter die Dinge gut ausformuliert. Und dann fühlt es sich schon an wie Kompromiss, aber es ist vielleicht sogar eine bessere Lösung.
Ja, dass Sie jetzt betonen, wie wichtig Kompromisse sind, da halten Sie es wie alle anderen demokratischen Politiker und Politikerinnen, die hier bei uns zu Gast sind. Wir haben ja eine sehr junge Zuhörerschaft, deswegen gibt es einmal noch so einen ganz kleinen, kurzen Abriss Ihrer wichtigsten Station. Sie sind 63 Jahre alt, 1961 in Stuttgart geboren. Sie teilen sich mit Lars Klingbeil das Amt des Parteivorsitzes und Sie haben das schon seit 2019 inne, also länger als Lars Klingbeil. Sie sind seit 2013 im Bundestag, waren da schon in ganz verschiedenen Gremien, im Ausschuss für Bildung und Forschung, im Innenausschuss, im Ausschuss Digitale Agenda. Aktuell sind Sie im Rechtsausschuss, im Ausschuss für Digitales, Ausschuss für Bildung und Forschung und Technikfolgenabschätzung. Das mal so ganz grob verkürzt. Und jetzt sprechen wir natürlich nicht im luftleeren Raum, sondern wir sitzen hier einen Tag nach der Wahl in Brandenburg. Die SPD hat die gewonnen mit 30,9%, stärkste Kraft geworden. Dahinter folgt gleich die AfD mit 29,2%. Ist das für Sie jetzt ein guter oder ein schlechter Tag?
Sowohl als auch. Ich bin natürlich sehr froh und habe Dietmar Woidke heute Morgen auch nochmal persönlich stark auch gratuliert zu diesem Wahlergebnis, zu diesem Wahlerfolg. Das ist ja eine wirklich beispiellose Aufholjagd auch gewesen. Anfang des Jahres gestartet mit 16 oder 17% Zustimmung. Anfang der Sommerpause noch um die 20 und jetzt sind es über 30, fast 31%. Das ist schon sehr stark. Wenn man auf die absoluten Zahlen geht, die Wahlbeteiligung ist ja auch hochgegangen, dann ist es nochmal tatsächlich, konnte die Zahl der Stimmen um die Hälfte erweitert werden, also 1,5-mal so viele Stimmen wie bei der letzten Wahl. Das ist schon stark. Das ist richtig gut und auch ein Zeichen dafür, dass er als Ministerpräsident überzeugt hat. Auch mit seiner Politik, übrigens auch mit einer Koalition. von drei Partnern, von recht drei unterschiedlichen Partnern, die dennoch offenbar zu guten Lösungen gekommen sind, starkes Wirtschaftswachstum, gute Einkommensentwicklung und so weiter. Und auf der anderen Seite steht die sehr hohe Zustimmung zur AfD, die jetzt zum dritten Mal in einem ostdeutschen Bundesland in der Breite zweimal sogar zu einer Sperrminorität führt, jetzt auch wieder in Brandenburg. Und das ist natürlich sehr, sehr bedrückend, dass eine als Beobachtungsfall oder im Fall von Sachsen und Thüringen sogar als gesichert rechtsextrem betrachtete, vom Verfassungsschutz eingestufte Partei, so eine Zustimmung erhält bei den Wählerinnen und Wählern und insbesondere natürlich bei den jungen Leuten, wenn man sich anhört, was der Spitzenkandidat dort gerade in den letzten Tagen über die Akzeptanz von Menschen, naja, mit deutschem Pass, aber ansonsten sollten schon alle gehen und man könnte auch andere Organisationen als nur die Sicherheitsbehörden damit beauftragen, diese Remigration zu organisieren. Da fröstelt einen ja und das ist schon erschreckend, da müssen wir auch wirklich mit umgehen.
Ich glaube, über die AfD sprechen wir sicher noch. Ich würde gerne nochmal auf die SPD-Werte kommen. Die sind natürlich gut und trotzdem haben 75% der SPD-Wählenden ja gesagt, SPD überzeugt mich zwar nicht, aber ich wähle sie jetzt, um eine starke AfD zu verhindern. Und 52% haben gesagt, ohne Dietmar Woidke würde ich gar nicht SPD wählen. Ist das dann ein SPD-Erfolg oder ist das ein Woidke-Erfolg?
Das ist schon ein sehr starker Woidke-Erfolg, ganz klar. Er ist ein starker Ministerpräsident, der eben auch seine Regierung und wie gesagt, diese nicht ganz einfache Koalition, jedenfalls in der Theorie nicht ganz einfach, ja gut geführt hat und mit guten Ergebnissen auch glänzen kann. Aber auch er persönlich hat eben eine starke Ausstrahlung. Er ist viel bei den Menschen unterwegs und kann dort auch punkten. Und das ist auch gut und richtig. Und wir freuen uns auch für ihn und machen deutlich klar darüber hinaus, dass diese Politik, die da in Brandenburg gemacht wurde, zusammen mit CDU und Grünen, aber eben auch eine sozialdemokratisch geführte Koalition gemacht hat, dass Dietmar Woidke auch Sozialdemokrat ist und dass auch in allem, was er in einem Koalitionsvertrag vereinbart und welche Haltungen er dort hineinträgt, ja auch deutlich macht. Und insofern ist schon auch ein Wahlerfolg für die SPD.
Was das vielleicht auch bundespolitisch heißt, da sprechen wir auch nochmal drüber. Ich habe mit Ihnen, wie mit allen Gästinnen und Gästen, hier ein Zitat, was es zu besprechen gibt. Wir bitten die Gäste immer, ein Zitat mitzubringen, was sie politisch geprägt hat, was vielleicht auch ihre politische Vision beschreibt. Und darum geht es ja in diesem Podcast. Sie haben uns ein Zitat von sich selbst mitgebracht. Das lautet, Menschen brauchen Mut und Zuversicht, um ihr Leben und ihre Zukunft in die Hand zu nehmen. Die wichtigste Basis für Mut und Zuversicht sind gute Bildung und gute Arbeit. Das sicherzustellen ist unsere Aufgabe. Gute Bildung und gute Arbeit, ist das für Sie der Kern von Sozialdemokratie? Und wie hat sich die Sozialdemokratie als politische Richtung verändert in den letzten 10 Jahren?
Also so ist die SPD vor mehr als 160 Jahren mal gegründet worden, aus einem Arbeiterbildungsverein, aus einem Verein, der ArbeitnehmerInneninteressen organisiert hat und aber vor allem auch ihre Bildung gestärkt hat, um möglich zu machen, dass Menschen emanzipiert auch in dieser Gesellschaft teilhaben, mit dazugehören. Und insofern hat sich da in 160 Jahren in Anführungsstrichen gar nichts verändert. Mhm. Natürlich verändert sich die Welt ständig und wir haben vieles erreicht in den 160 Jahren, Rückschläge erlebt, schlimme Zeiten erlebt, dunkelste Zeiten erlebt natürlich als Partei, aber verfolgt geworden zu sein und verboten gewesen zu sein. Aber dass die Bildung als wirklich wichtigste Grundlage für Selbstbestimmung für die Menschen weiterhin eine wichtige Rolle spielt und dass sie bedauerlicherweise sehr stark vom Elternhaus abhängt und vor allem vom Geldbeutel des Elternhauses, ein bisschen auch vom Geldbeutel der Kommune, das schmerzt uns und da müssen wir auch wirklich ran. Das ist in letzter Zeit wieder schlechter geworden. Und das zweite Thema, gute Arbeit, ganz klar. Arbeit ist die Grundlage nicht nur für ein gutes Einkommen, von dem eine Familie auch leben können soll, sondern sie ist auch Grundlage für ein Stück weit Teil der Gesellschaft zu sein, einen Beitrag zu leisten, Respekt auch zu erfahren für die Arbeit und für die Lebensführung.
Und inwiefern gute Arbeit und vielleicht auch ein guter Lohn auch entscheidend ist für Wahlentscheidungen, da gucken wir später auch nochmal drauf. Ich freue mich heute total, Sie hier zu haben, weil ich finde, dass Sie einen sehr ungewöhnlichen Karriereweg gemacht haben. Sie sind 1990 im Kreis Calw im Schwarzwald in die SPD eingetreten und haben 2008 erstmals für den Bundestag kandidiert, sind ja dann 2013 eingezogen. Und Sie haben nicht so diese, wie man so im Politsprech sagt, diese Ochsentour hinter sich, ne? Also diese jahrzehntelanges sich hochkämpfen, schon seit klein auf. Sie sind irgendwie sehr spät in die Politik gegangen. Jetzt haben Sie ja einen ziemlich hohen Posten. Dieser andere Weg, den Sie gegangen sind, ist das eher ein Vorteil oder ist das manchmal auch ein Nachteil in diesem harten Politbetrieb in Berlin?
Naja, ich muss ein bisschen einschränken. Ich bin nicht spät in die Politik gegangen, sondern spät in die SPD. Ich habe angefangen, mich politisch zu engagieren. Da war ich 12 oder 13.
Ah, das habe ich gelesen, ja.
Aber außerhalb der SPD, sondern in einem politisch orientierten Jugendhaus, Bund Deutscher Pfadfinder, geführt. Und das war schon auch eine sehr politische Zeit. Und ich habe dann in meinem eigenen Wohnort, das war nämlich im Ort des Gymnasiums, dieses Jugendhaus, im Wohnort dafür gesorgt, dass ein Jugendhaus eingerichtet wird. Und dieses Erleben mit 17 oder 18, mich mit anderen zusammenzutun, uns vor dem Bürgermeister aufzubauen und dann auch vor dem Gemeinderat und zu sagen, wir brauchen hier ein Jugendhaus und wir wollen einen Verein gründen und ihr sollt uns unterstützen und das auch dann zu erreichen. Das hat mich, glaube ich, wirklich für die Politik angefasst. Vorher war ich viel auf Demonstrationen unterwegs. Das war auch klasse, gegen rechts und für den Frieden und gegen Atomkraft zu demonstrieren. Aber das vor Ort tatsächlich die eigenen Interessen auch mit anderen gemeinsam zu vertreten und Erfolg zu haben, das hat mich für Politik und auch für die Demokratie echt angefasst und hat dazu geführt, dass ich mich weiter eingebracht habe. Und dass ich dann lange Zeit eher passiv war, das hatte mit 3 kleinen Kindern zu tun, die mich ziemlich beschäftigt haben. Insofern der späte Einstieg in die hauptberufliche Politik, der kam auch damit zustande, aber auch mit dem Berufsleben, das ich erstmal genossen habe in anderen Berufen auch.
Inwiefern ist denn dieses Erfahren von Familie, ne, von Muttersein auch hilfreich für die Politik? Und inwiefern fehlt das vielleicht auch manchen männlichen Kollegen?
Na, also das will ich nicht unterstellen, dass es jemandem fehlt. Niemand kann hineinschauen, auch in die Familien ist die Kinderlosigkeit gewollt oder ungewollt. Da wollen wir nicht drüber richten, sondern es ist auf jeden Fall eine wichtige Erfahrung, 3 junge Menschen beim Erwachsenwerden zu begleiten. Das ist schon sehr stark. Aber auch die beruflichen Erfahrungen, die ich gemacht habe, in ungelernten Jobs, am Ende auch in der Softwareentwicklung, das war dann durchaus gelernt mit einer guten Ausbildung. Das ist natürlich ein Pfund, mit dem ich auch in der Politik nochmal was einzubringen habe, wo andere möglicherweise ja wenig Berufserfahrung im, in Anführungsstrichen, wirklichen Leben gesammelt haben in der Wirtschaft.
Darum soll es auch später gehen in eine Ihrer Maßnahmen. Wir hören mal in die erste rein, die sich mit unserem Bildungssystem befasst.
Die Jugend ist unsere Zukunft. Das kommt seitens der Politik immer wieder. Ein zentraler Punkt, um eine gute Zukunft mit gleichen Chancen zu gewährleisten, ist Bildung. Wirft man einen Blick auf die aktuelle PISA-Studie, hakt es allerdings genau da. Im internationalen Leistungsvergleich hat Deutschland das bisher schlechteste Ergebnis erzielt. Ein Grund dafür? Die fehlende individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern. Dabei ist genau das laut Kultusministerkonferenz die Voraussetzung für die bestmöglichen Zukunftschancen. Und auch wenn in den letzten Jahren bereits unterschiedliche Förderinitiativen ergriffen wurden, um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten von jungen Menschen einzugehen, scheint diese Strategie nicht auszureichen.
Das ist jetzt mal so ein bisschen die Problembeschreibung. Sie haben uns eine wahnsinnig umfangreiche, das muss man auch mal sagen, umfangreiche Antwort in Ihrem Lösungsbild geschickt, wie für Sie gute Schule aussieht. Und das war eine sehr umfassende Antwort, die auch die Familiensituation mit einbegriffen hat, ne? Die individuelle Förderung in der Schule, aber auch zum Beispiel der Ausbildungsbetrieb, den haben Sie damit eingefasst. Und ein Satz ist mir hängen geblieben, der lautete: Ich will, dass alle jungen Menschen unsere Schulen mit einem qualifizierten Abschluss gut gerüstet für ein selbstbestimmtes Leben verlassen. Und die erste Frage, die ich dazu habe, ist: Wie haben Sie denn Ihre Schulzeit erlebt? Haben Sie mit diesem Gefühl, das Sie da beschreiben, so als Idealzustand die Schule verlassen?
Ich habe die Schule mit Abitur verlassen, also habe ich offensichtlich einen Abschluss mitgenommen. Ob ich gerüstet war fürs Leben, weiß ich nicht. Alleine durch die Schule sicher nicht. Da haben auch andere Aspekte eine Rolle gespielt. Und wie die junge Frau, ich erinnere ihren Namen nicht, die mit diesem Tweet viel Furore gemacht hat. Sie könne Gedichte in 4 Sprachen analysieren, aber keinen Mietvertrag interpretieren oder so.
Steuererklärung
oder sowas. Ja. Das, also ob man so aufs Leben vorbereitet ist, weiß ich nicht. Aber die Grundlage Bildung, Kulturtechniken zu beherrschen, also lesen, schreiben, rechnen, zuhören, interpretieren, kritische Intelligenz, kritische Distanz und so weiter. Das sind schon wichtige Grundlagen, um dann auch selbstbestimmt durchs Leben zu gehen, auf jeden Fall. Und inwieweit das heute bei wie vielen Jugendlichen gelingt und bei anderen nicht, das zeigt uns PISA und eigene Untersuchungen. 50.000 junge Menschen verlassen das Schulsystem jedes Jahr ohne Abschluss. Und das ist wirklich ein riesengroßer Makel. Für die jungen Menschen ist es ein Gerechtigkeitsproblem der zu geringen Chancen. Aber für unsere Volkswirtschaft ist es ja Wahnsinn, wenn wir betrachten, dass wir eine alternde Gesellschaft sind, dass wir eigentlich die Potenziale aller jungen Menschen, wirklich aller jungen Menschen brauchen. Und wir verwirklichen sie nicht, dann machen wir wirklich einen großen Fehler.
Wenn Sie es mal ganz knapp verfassen müssten, was ist der größte Unterschied zwischen dem Bildungssystem, was Sie als ideal beschreiben, in Ihrer absoluten Mehrheit mit der SPD, und dem, was wir gerade haben?
Tatsächlich, dass die Schule sich auf den Schüler einlässt und nicht umgekehrt der Schüler zur Schule passen muss.
Also die Schule System zwängt.
Genau, die Schule muss zum Kind passen und nicht umgekehrt.
Individuelle Förderung, wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, ich bin da immer easy durchgekommen, weil ich, glaube ich, auch immer wusste, was man von mir erwartet hat. Ne? Also ich habe genau das gemacht, was man erwartet hat, und das lief dann gut. Und ich habe natürlich aber auch links und rechts gesehen, dass das nicht immer funktioniert hat. Und ich glaube, das kommt ja ganz doll auf die Förderung und die Forderung von Lehrern und Lehrerinnen, ne, die für einen da sind. Wir haben einen wahnsinnigen Lehrermangel, auch schon im bestehenden System. Da gibt es verschiedene Zahlen zu. Also ich glaube, die Kultusministerkonferenz schätzt, so 25.000 Lehrkräfte müsste es bis nächstes Jahr mehr geben. Es gibt aber auch pessimistischere. Ein Bildungsforscher spricht von fehlenden 85.000 Lehrkräften bis zum Jahr 2035. Ne? Wenn ich jetzt an individuelle Förderung denke, dann bräuchten wir ja noch viel, viel mehr Lehrer und Lehrerinnen als jetzt. Ne? Also, weil wir können ja nicht mal das System, so wie es jetzt ist, richtig stützen. Wie kommen die in ihrem Modell in die Schule?
Ja, zum einen ist es eine Frage der Schulorganisation natürlich. Wir haben sehr viele verschiedene Schularten in Deutschland. Das ist ein Luxus, in Anführungsstrichen, den wir uns leisten. Das gegliederte Schulsystem ist außerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz unbekannt. Mhm. Alle anderen Länder unterrichten von der ersten bis zur 12. oder 13. Klasse in einer Schulart gemeinsam, was auch die Illusion, man hätte es mit einer homogenen Gruppe zu tun, zerstört. Dann ist klar, nee, die Kinder sind wirklich sehr verschieden. Und das sind sie nicht nur in Bezug auf die Schubladen, in die wir glauben, sie stecken zu können, in Hauptschule, Realschule, Gymnasium oder wie die Schularten jetzt in den Bundesländern neuerdings heißen. Sondern es ist ganz klar, jedes Kind braucht seine individuelle Ansprache und seinen individuellen Lernweg, seine individuellen Ziele übrigens auch. Also es sollen jetzt nicht alle dasselbe lernen, das wird nicht funktionieren. Es gibt Unterschiede und die muss es auch geben, darf es auch geben. Aber jedes Kind braucht die Förderung, die es braucht. Und das müssen wir hinbekommen. Und wie bekommen wir das hin mit so wenigen Lehrkräften? Also die Zahlen 25.000, 85.000 nächstes Jahr und 2035 erschließen sich logisch, weil auch das ist demografischer Wandel. Da gehen nämlich sehr viele Lehrkräfte in Pension in dieser Zeit. Und Junge kommen nur wenige nach, weil eben die junge Generation viel kleiner ist als die ältere Generation, meine Generation, die Boomer-Generation. Und deswegen ist klar, dass der Bedarf weiter ansteigt, dass aber auch eben das Problem weiter ansteigt. Und dagegen hilft nur ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Erstens, wir müssen natürlich auch Lehrkräfte zulassen an unseren Schulen, die woanders studiert haben, die zugewandert sind zum Beispiel. Da sind wir ziemlich kompliziert. Wir müssen zulassen, dass Menschen auch als Quereinsteiger in die Schulen kommen, die andere Berufe gelernt haben und die mit einer Zusatzausbildung dann dort auch mitwirken können.
Was ja auch immer wieder schon passiert, ne?
Absolut, absolut. Und nicht zuletzt ist die Multiprofessionalität, also auch die Einbindung von Sozialpädagogen und anderen Pädagogen notwendig, um eben ein Gesamtbild an individueller Förderung auch möglich zu machen.
Ich finde das ganz spannend, dass Sie diese Idee mitbringen, Menschen individueller zu fördern. Ganz oft, wenn wir hier Politiker und Politikerinnen haben, die das Thema Bildung mitbringen, dann sagen die eigentlich als erstes, wir müssen mal dieses Abitur angleichen, ne? Über die Ländergrenzen hinweg. Ist es dann auch das Ende des Föderalismus, so wie wir ihn kennen?
Nee, weil die Kultusministerkonferenz ja gerade in den Fragen der Bildungsziele und der dazu verfolgenden Maßnahmen in sehr guter Abstimmung ist. In den letzten Jahren auch einiges an Beweglichkeit, Geschwindigkeit, Effizienz obendrauf gepackt hat. Die arbeiten mittlerweile wirklich sehr gut. Und deswegen werden auch gemeinsame Prüfungen möglich sein. Das ist aber gar nicht das wichtigste Ziel. Da wird immer darüber gesprochen, das Abitur müsse doch überall gleich viel wert sein. Ich finde, es ist viel wichtiger, dass wir wirklich jedem Kind optimal gerecht werden und dass wir auch alle Potenziale, die in diesem Land schlummern und die noch zu uns kommen, dass wir die auch entsprechend heben.
Ein großer Punkt bei Ihnen im Lösungsvorschlag war auch das Thema digitale Bildung. Das ist ja, also ich weiß nicht, seit ich aus der Schule raus bin vor 10 Jahren irgendwie, da war das schon ein Thema, ne? Mit diesen Overhead-Projektoren, die immer noch rumstehen und nicht jeder hat einen Laptop zu Hause. Ich frage mich manchmal, ist das viel größere Thema nicht gar nicht mehr so sehr der Zugang zu digitalen Medien, aber der Umgang damit. Weil wenn wir uns jetzt angucken, was auf den Schulhöfen so abgeht, ne, die sind alle auf TikTok, die sind da in ganz engen Meinungskorridoren. Wir haben ja die Zahlen gesehen, wie junge Menschen AfD wählen oder wählen würden, wenn sie älter wären. Ist das dann was Sie in einem Fach abbilden würden? Wie steht es da mit dem Thema digitale Bildung?
Das ist ein sehr breites, ich muss aufpassen, nicht zu viel drüber zu reden, weil damit habe ich mich ganz explizit auch fachlich beschäftigt. Aber es geht um zwei Dinge. Es geht zum einen um die Nutzung digitaler Medien für gute und gerechte und gelingende Bildung. Auch durchaus künstliche Intelligenz, die vor allem Lehrkräfte dabei unterstützen sollte, die individuelle Förderung noch besser hinzubekommen. Und auf der anderen Seite natürlich auch eine Bildung, um einen guten Umgang mit den Dingen zu finden, mit den digitalen Medien, mit den sogenannten sozialen Medien und so weiter. Das muss beides Teil des Schulunterrichts sein. Das eine möglicherweise in einem gesonderten Fach, wo auch, wie ich finde, als Informatikerin informatische Grundbildung auch wirklich ganz entscheidend ist, dass Kinder und Jugendliche auch unsere digitale Welt verstehen in ihren Strukturen und aber eben auch der Umgang mit Fake News und mit Deepfakes und wie funktioniert die und wie kann ich die erkennen und wie kann ich die auch widerlegen? Das sind schon ganz entscheidende Fragen. Wir als Bundespolitik haben dort in der Hauptsache die Aufgabe zu unterstützen bei der Ausstattung. Das haben wir auch getan. Mit dem Digitalpakt 1 haben wir mit den Ländern gemeinsam vereinbart, was wir investieren können, um eben die Kommunen, die Schulen gut dabei zu unterstützen. Ich habe vorher gesagt, der Bildungserfolg hängt vom Geldbeutel der Eltern ab, ein bisschen auch von dem der Kommune, und das ist damit gemeint. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Kommunen in der Lage sind, ihre Schulen und ihre Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte gut auszustatten.
Da habe ich auch gelesen, dass es oft gar nicht mehr so sehr das Problem ist, dass das Gerät nicht da ist, sondern vor allem auch, dass es Lehrkräfte gibt oder IT-Personal, was damit umgehen kann vor Ort. Ne? Also auch das ist, glaube ich, wieder eine Ressourcenfrage, die Menschen betrifft. Sind Sie manchmal auf TikTok unterwegs? Also gucken Sie manchmal selber einfach, was da so abgeht?
Klar. Klar. Und ich glaube, die wichtigste Aussage aus Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern, von denen ich sehr, sehr viele führe, die ist eine Frage gewesen, warum lasst ihr uns dort mit der AfD allein? Das ist das, was die jungen Leute empfinden, dass die AfD dort doppelt so aktiv ist wie alle anderen Parteien zusammen. Wir als SPD und vor allem auch als SPD-Bundestagsfraktion bemühen uns wirklich sehr, dort auch präsent zu sein. Aber es ist nicht einfach, gegen diese Übermacht anzukommen. Das ist absolut richtig. Und da muss eben natürlich auch politische Bildung ihren Beitrag leisten. Ich will vielleicht noch eins zur Bildungsgerechtigkeit sagen, weil Sie gesagt hatten, es käme ja vielleicht gar nicht mehr so sehr auf den Zugang an. Wir haben während Corona plötzlich erlebt, dass die Digitalisierung der Bildung eine große Rolle spielen kann, ja. Nämlich als eben die Schule nicht mehr in Präsenz unterrichten konnte. Und da haben wir eben gesehen, wie groß der Unterschied plötzlich auseinanderklaffen kann zwischen den Schülerinnen und Schülern,
ja,
die ohnehin schon gelernt haben und wissen, wie man sich mit dem Zugang zum Wissen dieser Welt Kompetenzen draufpackt und Neues lernen kann, und den anderen, die eigentlich dort nur als Konsumenten unterwegs sind und kaum die Themen auseinanderhalten können. Und dass die Bildungschancen auf die Art und Weise auseinanderlaufen, das dürfen wir nicht zulassen. Deswegen haben wir da eine ganz, ganz starke Verantwortung
auch. Also ich habe das Gefühl, immer, auch wenn verschiedene Leute hier sitzen aus ganz verschiedenen Parteien, ist total egal, SPD, Linke, FDP, da können sich ja erstmal alle drauf einigen. Ne? Wenn man sagt, wir müssen Bildung in Deutschland stärken, weil das ist die Zukunft Deutschlands, sind die Kinder, sind die Jugendlichen, die wir haben, die müssen wir irgendwie fit machen und so. Aber so richtig viel verändert sich nicht. Wenn man so irgendwie vor Ort mal guckt, dann sind die Schulklos teilweise immer noch eine Katastrophe. Teilweise steht da noch der Overhead-Projektor. Warum tun wir uns in Deutschland mit diesem Thema Bildung so schwer?
Na, insgesamt tun wir uns ein bisschen schwer, damit wirklich auch die Ressourcen aufzubringen, die benötigt werden. 50 Milliarden Euro Sanierungsstau an den Schulen, sagt die Statistik auch. Nicht nur so und so viele Lehrkräfte fehlen, sondern eben auch Sanierungsstau. Ein irrsinniger Betrag, den keine Ebene, weder die Kommunen noch die Länder noch der Bund alleine stemmen können, mal eben. Und deswegen müssen wir bereit sein, da mehr Geld reinzustecken. Und da hört eben, wie man so bekanntlich sagt, die Freundschaft auf. Und da hört auch die Einigkeit auf der Parteien, wenn man über die Bedeutung von Bildung spricht. Wenn es nämlich darum geht, hat sie auch im Tableau des Finanzministers die notwendige Bedeutung oder wird es dann schwierig?
Da kommt man auch schnell zur Schuldenbremse, ne?
So ist es.
Ja. Die Schuldenbremse muss ich allen, die hier zuhören, glaube ich, nicht mehr erklären. Die erklären wir nämlich jedes Mal, weil fast jedes Mal jemand dabei ist, der sie entweder abschaffen will oder reformieren will. Aber da sprechen wir vielleicht ein anderes Mal drüber. Wir kommen mal vom Thema Bildung zum Arbeitsmarkt und wir hören uns mal an, was da eigentlich das Problem ist.
Der deutsche Mindestlohn liegt bei 12,41 Euro pro Stunde und reicht damit nicht aus, um die europäische Mindestlohnrichtlinie zu erfüllen. Wer in Deutschland mit diesem Mindestlohn Vollzeit arbeitet, dem bleiben als alleinstehende Person nach Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen ca. 1460 Euro. Das liegt knapp 300 Euro über der Armutsgrenze. Der EU-Gesetzgebung zufolge gelten Mindestlöhne aber erst dann als angemessen, wenn sie mindestens 60% des mittleren gesamtwirtschaftlichen Lohns von Vollzeitbeschäftigten entsprechen. Dem Deutschen Gewerkschaftsbund zufolge müsste der Mindestlohn deshalb auf 14 Euro pro Stunde oder mehr angehoben werden. Auch Tariflöhne scheinen hier zurzeit kaum Abhilfe zu schaffen. Nur ein Fünftel aller Betriebe ist laut dem gewerkschaftsnahen Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung aktuell tarifgebunden.
Frau Esken, Sie fordern einen Mindestlohn von 15 Euro. Das ist ein Mindestlohn, das ist jetzt ein bisschen komplex, muss man vielleicht kurz aufdröseln, der dieser EU-Richtlinie, die da angesprochen wurde, entspräche. Ne? Weil diese EU-Richtlinie sagt, ein Mindestlohn soll 60% des Medianeinkommens entsprechen. Man hat aber das Gefühl, wenn man sich die Debatte in Deutschland anguckt, dann gibt es auch viele Stimmen, sicher auch arbeitgebernahe Stimmen, FDP-nahe Stimmen, die sagen, der Mindestlohn in Deutschland hat sich viel schneller entwickelt oder viel stärker entwickelt als die wirtschaftliche Gesamtleistung.
Also wir haben bei der Einführung des Mindestlohns damals ja schon die Unkenrufe gehört, die Volkswirtschaft werde zusammenbrechen und es wird die große Arbeitslosigkeit um sich greifen, weil sich dann Arbeit nicht mehr rentiert. Dann werden die Handwerker, werden die Unternehmen niemanden mehr beschäftigen können zu diesem Geld und dann wird es alles ganz schwierig werden. Das ist nicht der Fall gewesen. Im Gegenteil, unsere Volkswirtschaft hat stark profitiert und das hat auch damit zu tun, dass eben Menschen, die einen ordentlichen Lohn bekommen, dann auch konsumieren können. Das heißt, die Binnennachfrage wird gestärkt dadurch, dass Menschen auch für ihre Arbeit einen anständigen Lohn bekommen. Gleichzeitig muss man sich klar machen, wer eben für einen Hungerlohn, wer für einen Niedriglohn arbeitet, ist ja angewiesen auf aufstockende Sozialhilfe bzw. aufstockendes Bürgergeld oder eben auch ergänzende Leistungen wie Kinderzuschlag und Wohngeld. Und das alles wird ja vom Steuerzahler finanziert. Das heißt also, das ist so ein bisschen Prinzip rechte Tasche, linke Tasche. Und wir sind der Auffassung, dass es zum Respekt auch gegenüber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gehört. Wer Vollzeit arbeitet, muss von seinem Lohn auch ein ordentliches Leben bestreiten können. Und das drückt eben diese Zweidrittel-Regel aus, die Europäische Union ja nicht umsonst definiert hat und gleichzeitig eben auch gesagt hat, und im Übrigen wäre eine Tarifbindung von 80% geboten. Das sei ein Ziel, das man anzustreben habe. Und das ist natürlich absolut richtig. Wir wollen ja nicht, dass alle Leute in Zukunft nur noch 15 Euro die Stunde verdienen, sondern gerne auch mehr und das im Rahmen von Tarifverträgen.
Also wenn ich so an klassische SPD-Themen denken würde, ne, dann fällt natürlich oft das Wort Respekt, geht immer um Arbeitnehmerrechte. Sie haben ja auch gesagt, so hat sich historisch auch diese das Sozialdemokratische entwickelt. Das ist jetzt eine Zeit, die wir euch gerade beschreiben, die habt ihr damals wahrscheinlich noch nicht mitbekommen. Und wir haben vorhin auch schon darüber gesprochen, dass sich dieser sozialdemokratische Gedanke, der ist im Prinzip noch der gleiche. Ne? Also es geht darum, Arbeitnehmer zu stärken und vor allem Menschen, die in Angestelltenverhältnissen sind, zu stärken. Und Sie, habe ich gelesen, kommen aus einem ganz klassischen SPD-Haushalt, also haben auch eine familiäre Prägung. Können Sie sich noch an den Moment erinnern, wo Ihnen vielleicht als Jugendliche zum ersten Mal diese Prägung ihrer Eltern bewusst geworden ist? Also wann haben Sie gemerkt, Sie befinden sich in einem politischen Haushalt?
Oh, das ist sicher schon ganz früh gewesen, weil meine Eltern auch nicht hinterm Berg gehalten haben, weder mit Diskussionen am Küchentisch noch auch mit der Tatsache, dass man seinen Sonntag vielleicht mal bei einer Kreisdelegiertenkonferenz verbringt und dann eben die Kinder mitnimmt, weil die ja auch versorgt sein müssen. Insofern war das organischer Teil unseres Familienlebens, wenn man so will. Stark politisiert hat mich, ich habe vorher davon gesprochen, so im Alter von 12, 13, ein Ereignis im Jahr 1972, nämlich als Willy Brandt ein Misstrauensvotum bestehen musste wegen der Ostverträge. Und all das, was damals gegen ihn ins Feld geführt wurde, war ja sehr persönlich. Er ist der Vaterlandsverräter, der das Land verlassen hat und so weiter und so fort. Das war unfassbar ungerecht und ungerechtfertigt. Und wenn wir in der historischen Betrachtung schauen, sind die Ostverträge und ist am Ende das die Folge, nämlich unter anderem die Wiedervereinigung, ja alles auch darauf, hat auch darauf beruht. Und diese Ungerechtigkeit gegenüber einem, der echt Visionen hat für dieses Land und auch für unseren Kontinent, das fand ich damals sehr empörend. Meine Eltern sind beide erwerbstätig gewesen. Es hat immer auch in ihrem Leben eine Rolle gespielt. Für meine Mutter durchaus auch nicht nur wegen des Einkommens, sondern auch als Selbstverständnis ihrer Person als Frau, dass sie berufstätig sein will, war damals nicht unbedingt der Standard. Und das hat schon auch meine Kindheit und Jugend geprägt, ganz klar.
Jetzt sprechen wir an diesem Tag nach der Wahl in Brandenburg und es ist jetzt die dritte von 3 ostdeutschen Wahlen gewesen, die wir dieses Jahr erlebt haben. Und jetzt erleben wir auch immer noch die Konsequenzen, ne? Es geht um Regierungsbildung. Und wenn man sich anguckt, wer die Menschen sind, die AfD wählen, dann sind das ganz verstärkt Arbeiter. Da würde man jetzt eigentlich sagen, das ist ein Publikum, das ist ein Teil der deutschen Gesellschaft, die müsste eigentlich klassisch die SPD ansprechen. Weil all diese Themen, die SPD für sich ja claimt, um das jetzt mal in Englisch, in Neudeutsch zu sagen, das sind Themen, die Menschen ansprechen, die sich um ihre wirtschaftliche Situation Gedanken machen, denen Dinge wie Tariflöhne wichtig sein müssten, ein hoher Mindestlohn wichtig sein müssen. Und gleichzeitig zeigen die Zahlen aber, dass im Jahr 2024 vor allem Menschen die AfD wählen, die sich große Gedanken um ihre eigene wirtschaftliche Situation machen.
Ja, und da müssen wir auch ganz klar reingehen. Wenn wir sehen, auch ein Ort des AfD-Wahlerfolgs, der Landkreis Sonneberg, der erste AfD-Landrat im Landkreis Sonneberg, haben vor der politischen Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro 44% der Beschäftigten weniger als 12 Euro die Stunde verdient. Also ein ganz, ganz breiter Niedriglohnsektor. Woanders liegt der eben bei 21%, und da ist es so stark gewesen. Ja, und dennoch dieses Wahlergebnis. Die Leute sind offenbar nicht darüber informiert gewesen, wer den Mindestlohn politisch erhöht hat, wer es auf seine Plakate geschrieben hatte und wer es durchgesetzt hat und wer am Ende dagegen gestimmt hat, beziehungsweise jedenfalls nicht mitgestimmt. Das ist nämlich die AfD. Die AfD hat in ihrer Programmatik für Arbeiterinnen und Arbeiter, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nichts zu bieten. Das ist eine Politik der reichen Eliten, die man sich echt leisten können muss. Auch die Ignoranz gegenüber dem Klimawandel muss man sich leisten können. Das haben die Menschen im Ahrtal, glaube ich, erlebt, um ein Beispiel zu nennen. Und deswegen müssen wir eben reingehen in die Gespräche mit den Menschen, die sich so große Sorgen um ihre Zukunft machen, berechtigte Sorgen um ihre Zukunft, und deutlich machen, wir stehen an eurer Seite und wir machen gemeinsam mit euch Politik. Tut euch auch zusammen, was ich vorher über das Jugendhaus gesagt habe. Das gilt natürlich auch für Arbeitnehmerinteressen. Sich zusammentun, für eine Tarifbindung kämpfen, in der Gewerkschaft, im Betriebsrat auch die Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vertreten. Das lohnt sich. Das ist eben auch eine Sache, die gerade in den ostdeutschen Bundesländern nicht so vertieft ist wie vielleicht im Westen.
Sie sprechen das gerade an. Die AfD hat programmatisch immer eine sehr wirtschaftsliberale Politik, die nicht unbedingt Menschen zugutekommt, die wenig verdienen. Ich habe hier nochmal die genaue Zahl. 28% der AfD-Wählenden in Brandenburg sagen, mir geht es wirtschaftlich schlecht. Wenn Sie das jetzt so aufgliedern, dann klingt das ja alles total logisch. Die hätten vielleicht einfach mal ins Wahlprogramm gucken müssen oder mehr Tagesschau gucken müssen oder so. Fakt ist, wir haben jetzt dieses Ergebnis und das spricht ja ein anderes Bild. Sagen Sie jetzt, die Leute müssen einfach mehr Tagesschau gucken und mehr nachlesen? Oder ist es auch eine Ansprache, die SPD in den letzten Jahren verpasst hat?
Das ist, müssen wir selbstkritisch auch so konstatieren, ganz klar. Ich kann keinen Appell an die Menschen richten, welchen Kanal sie angucken müssen, um richtig informiert zu sein, sondern vor allem muss ich hingehen und reden. Ich muss erst mal zuhören, auch die Ängste ernst nehmen, die Sorgen ernst nehmen, die sich zum Beispiel mit dem Strukturwandel verbinden. Jetzt gerade in Brandenburg das Ende des Kohlebergbaus und Abbaus, das sind alles Dinge, die die Menschen sehr bewegen. Das ist absolut nachvollziehbar. Da wird viel getan. Es wird auch viel Beteiligung gemacht, dass die Leute mitbestimmen können, wie sich ihre Region entwickelt. Und dennoch sind die Sorgen und die Ängste da. Und deswegen muss man reden, reden, reden. Es ist das Einzige, was hilft. Und das ist auch natürlich Aufgabe der Politik, ganz klar. Deswegen sind wir froh, dass wir so viele gute Bundestagsabgeordnete auch in den Bundesländern haben, gerade in den Ostdeutschen, die dort eine Struktur aufbauen können. Ich denke an die mittlerweile berühmt gewordene Kollegin Maya Wallstein, die durch die Lande tourt mit ihrem Leiterwagen und mit den Menschen redet. darauf kommt es an und das müssen wir gemeinsam leisten und das werden wir auch tun.
Also Sie klingen eigentlich ganz optimistisch, trotz der, sage ich jetzt mal, 6 oder 7%, die es dann in Sachsen und Thüringen für die SPD gab.
Ja, das macht mir auch große Sorgen. Noch größere Sorgen macht mir die Zustimmung zur AfD und machen mir auch die Mehrheitsverhältnisse dort in den Parlamenten. Wir haben da zumindest in Thüringen das Thema Sperrminorität. Das ist auch wirklich ein bedrohliches Thema, mit dem wir gut umgehen müssen. Und deswegen ist es gemeinsam unsere Aufgabe, auch diese Antidemokraten zurückzudrängen und auf den Platz zu verweisen und eben mit sozialer Politik, mit verantwortungsvoller Politik und mit auch beteiligender Politik, die mit nimmt und auch Kompromisse bereit ist einzugehen, die Menschen wieder zu überzeugen, wieder Zutrauen auch in die Politik zu generieren.
Für alle, die sich jetzt gerade fragen, was ist eine Sperrminorität? Das heißt dann, dass die AfD, ich sage es mal ganz vereinfacht, so viele Stimmen hat, dass sie im Landtag wichtige Entscheidungen blockieren kann. Ich habe hier nochmal die Zahlen, weil ich es einfach persönlich sehr krass finde. Ne? Ja. Ich habe nochmal die Stimmanteile bei Erstwählenden. Gestern bei der Wahl in Brandenburg, da haben 30% die AfD gewählt, 19% die SPD, aber 30% die AfD. Und ich befasse mich natürlich beruflich sehr viel, gerade mit der Politisierung, mit den politischen Ansichten von jungen Menschen. Und auch da sind ja aktuell die bestimmenden Themen im politischen Weltbild von jungen Menschen Dinge wie Altersarmut, Wohnsituation. Also auch da wird ganz klar, es geht auch um eine wirtschaftliche Lage.
Absolut.
Und ich habe das Gefühl, gerade wenn ich so auf TikTok oder so unterwegs bin, es geht immer wahnsinnig viel um die AfD, es geht ganz viel um die Grünen, die sind so die Antagonisten, ne? Auf die wird irgendwie geschossen und die, also rhetorisch, das ist so das Feindbild. Und ganz oft habe ich das Gefühl, die SPD bzw. die Sozialdemokraten spielen in der politischen Debatte, die sehr junge Menschen führen, irgendwie gar keine Rolle.
Ja, das ist erschreckend und deswegen ist es auch wichtig, dass wir auch dort, wie gesagt, in Gespräche gehen. Ich versuche sowohl in meinem Wahlkreis als auch bei meinen ausgedehnten Bereisungen und Besuchen in ostdeutschen Regionen immer mit Schülerinnen und Schülern zu sprechen. Das ist nur in ganz knappen Zeiten vor der Wahl verboten von den Kultusministerien, zu Recht auch. Mhm. Wir wollen auch keine Wahlwerbung machen, sondern wir wollen reden über die Demokratie und wie sie funktioniert und wie sie noch besser funktionieren kann und welche Politik auch notwendig ist. Junge Menschen haben derzeit große Sorgen, wie die Zukunft sich entwickeln könnte. Es ist absolut nachvollziehbar. Wir leben in Zeiten von schwerwiegenden Krisen. Nachdem die jetzt jungen Erwachsenen eine einigermaßen sorglose Kindheit verbringen konnten, sind schwerwiegende Krisen über sie hereingebrochen, über unsere Welt hereingebrochen, die von außen gekommen sind. Und da ist ganz bestimmt Corona zu nennen, was für die junge Generation eine ganz besondere Belastung war, was auch wirklich sehr schwere, ich würde sagen, Wunden und Narben hinterlassen hat. Und das auch aufzuarbeiten und da Sicherheit zu geben. Wir haben diese Pandemie überstanden. Wir haben sie ordentlich überstanden, besser als andere Länder. Und wir können gemeinsam auch Vorkehrungen treffen, dass wir in Zukunft mit solchen Dingen besser umgehen können. Genauso der Krieg, der eben auch von außen natürlich nach Europa hereingetragen wurde und der den Menschen große Sorgen macht, gerade den Jungen, wenn sie dann hören, Wehrpflicht wird diskutiert. Das ist dann plötzlich ein sehr konkretes Thema, wo es für andere vielleicht einigermaßen abstrakt sein kann. Junge Menschen wären davon betroffen und deswegen die Sorgen und die Ängste sind berechtigt und sie sind da und wir müssen drüber reden.
Wenn ich jetzt mal so mir angucke, was die AfD jungen Menschen anbietet, dann ist es ja so sehr grob gesagt, an all diesen Problemen sind vor allem die Migranten schuld und mit uns werdet ihr die los. Was ist das Angebot, vielleicht auch in 2, 3 Sätzen, was die SPD den jungen Menschen machen kann gerade?
Also wenn wir gerade zum Beispiel nach Brandenburg blicken und sagen, es gibt einen Bevölkerungsanteil von, glaube ich, 5 oder 6% mit nicht-deutschem Pass, aber in den Belegschaften der Krankenhäuser sind es 28%, dann bekommt man eine Idee davon, wie das Land funktionieren würde, ohne die vielen Migrantinnen und Migranten, die friedlich in unserer Mitte leben, einen großen Beitrag dazu leisten, dass der Laden läuft. Und das ist vielleicht erstmal was, was man sehr deutlich machen muss. Und dann haben wir im Moment so ein Gefühl, ja, der Kuchen ist endlich. Der wird jetzt neu verteilt. Und da rutschen wir womöglich irgendwie vom Teller.
Der Kuchen geht an jemand anderen.
Genau.
Ist das Gefühl.
Genau. Und da müssen wir deutlich machen, wir haben gemeinsam die Aufgabe, den Kuchen zu vergrößern, also wieder für wirtschaftliches Wachstum, für Prosperität zu sorgen, aber eben auch für eine gerechte Verteilung. auch zwischen Stadt und Land, auch zwischen Ost und West, Nord und Süd, dafür zu sorgen, dass gleichwertige Lebensverhältnisse überall möglich sind, dass die Schulen gut funktionieren. Wir haben von gerechter Bildung gesprochen, dass die Kita zuverlässig funktioniert, dass die Gesundheitsversorgung auch in der Fläche da ist. Und das ist eine Aufgabe für verantwortungsvolle Politik, die lässt sich nicht dadurch lösen, dass man Menschen ausweist, sondern dass man eben ja investiert in die Infrastruktur, auch in die soziale Infrastruktur und dafür sorgt, dass es allen gut geht.
Das Geld essen zum Angebot für junge Menschen. Das in TikTok zu verpacken, ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber wir sind gespannt. Wir gucken zum letzten Drittel unseres Gesprächs mal in die dritte Idee, die Sie in der absoluten Mehrheit mit der SPD mitgebracht haben.
Europa gilt als Friedensprojekt. Im Jahr 2012 hat die Europäische Union sogar den Friedensnobelpreis gewonnen. Nur 12 Jahre später ist die Realität eine andere. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat Europäerinnen und Europäern schmerzlich gezeigt, dass Frieden ein zerbrechliches Gut ist. Die deutsche Regierung steht an der Seite der Ukraine. Und immer wieder fordern Stimmen aus der Politik, dass dieser Krieg beendet werden muss. Eine nachhaltige Lösung, auf die sich Russland und die Ukraine auch wirklich einigen konnten, konnte bislang aber niemand liefern und scheint zurzeit auch nicht in Sicht.
Wie gehen wir damit um?
Na, zuerst mal muss man sagen, nicht nur bei uns und in der Politik wird immer wieder die Forderung aufgestellt, der Krieg müsse enden, sondern ich glaube zuallererst Ukrainerinnen und Ukrainer wünschen sich Frieden und zwar von Herzen und aus guten Gründen. Sie sind mit einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg überzogen worden und kämpfen um nicht nur ihr Leben, sondern vor allem auch um ihre Freiheit, ihre Souveränität, ihre Demokratie. Und deswegen unterstützen wir die auch dabei. Unter anderem auch, weil dieser Angriff nicht alleine der Ukraine gilt, sondern auch Europa, dem freien Europa, dem demokratischen Europa. Das erleben wir ja in anderen Zusammenhängen immer wieder. Und wie kommen wir dahin? Es ist die Rede gewesen vom Friedensprojekt Europa. Das ist nicht mal nur die Europäische Union, sondern der Europa als Kontinent hat ja vor 50 Jahren eine Friedensordnung gemeinsam beschlossen in der Schlussakte von Helsinki, Konferenz für Zusammenarbeit in Europa, Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die eben besagt hat, nie wieder sollen in Europa Grenzen durch militärische Gewalt verschoben werden. Wir kamen ja aus einem Jahrhundert, die erste Hälfte des Jahrhunderts, das von zwei Weltkriegen geprägt war. Und das war ein verständlicher Wunsch und eine gute Ordnung, die hat Putin mit Füßen getreten. Und wir müssen wieder dahin kommen, dass Regeln dem unterliegen, wie wir miteinander umgehen und nicht militärische Gewalt, dass also wieder die Stärke des Rechts gilt und nicht das Recht des Stärkeren. Und deswegen müssen wir diese Aggression zurückweisen. Es muss klar sein, durch militärische Aggression gewinnt hier keiner was.
Das ist ja etwas, was, also dieser Krieg geht lange jetzt, der geht seit Februar 2022. Auch diese Debatten, die wiederholen sich natürlich, ne? Es geht immer um mehr Unterstützung, dann wird ein bisschen mehr geliefert. Die Ukraine sagt, wir brauchen mehr, dann wird lange debattiert, dann kommt wieder was Neues, vielleicht einige würden sagen, zu spät. Und jetzt lese ich zum Beispiel in Ihrer Antwort, dass Sie sagen, ich will, dass wir alle dazu beitragen, dass der Krieg in der Ukraine beendet wird. Ich würde jetzt denken, es kann ja eigentlich nur einer dazu beitragen, nämlich Wladimir Putin, der sich nicht an geltendes Recht gehalten hat, ne, völkerrechtswidrig in ein Land einmarschiert ist. Er ist doch der Aggressor. Wie können wir alle dazu beitragen?
Ja, und wir tragen unter anderem mit unserer Unterstützung der Ukraine dazu bei.
Aber die reicht ja aktuell nicht, damit die Ukraine den Krieg gewinnt.
Also wir gehören zu den stärksten Unterstützern überhaupt. Das muss man schon mal sehr deutlich sagen, wenn immer gesagt wird, es ist zu wenig und zu langsam. Es ist wichtig, dass wir in hohem Maße sehr stark unterstützen, dass wir gleichzeitig aber mit allem, was wir tun, auch Verantwortung dafür tragen, dass dieser Krieg nicht eskaliert, dass wir nicht Kriegspartei werden, dass die NATO nicht Kriegspartei wird, denn das wäre fatal. Und wie gesagt, die Weltkriegserfahrung haben wir. Also ist es diese Besonnenheit und diese gute Überlegung, was tut man, was nicht, ist auch dringend notwendig. Und gleichzeitig ist ja Olaf Scholz dort immer wieder auch als der besonnene Kanzler genannt, gleichzeitig auch derjenige, der nicht nur internationale Allianzen formt, die die Solidarität mit der Ukraine erklären und auch dann ausüben, sondern er hat es auch möglich gemacht, dass eine Friedenskonferenz in der Schweiz stattgefunden hat und hat auch dort mit Präsident Zelensky ja ganz klar gesagt, dieses Mal war es ohne Russland, die nächste Konferenz muss mit Russland stattfinden. Wir müssen die diplomatischen Kanäle immer wieder auch nutzen, um eben genau das herbeizuführen, was sie gesagt haben. Klar, Wladimir Putin ist derjenige, der den Krieg beenden muss. Aber er muss auch dahin gebracht werden. Er muss verstehen, das habe ich vorher versucht deutlich zu machen, er muss verstehen, dass mit militärischer Gewalt kein Krieg zu gewinnen ist und auch kein politischer Erfolg zu erlangen ist, wie er ihn sich vorstellt, der geopolitische Erfolg, nämlich imperialistische Ziele zu verfolgen in Europa. Das geht nicht, das weisen wir zurück. Und das ist ein Beitrag dazu, dass der Krieg endet.
Kann man denn mit jemandem wieder ernsthafte diplomatische Beziehungen bemühen, der sich dadurch ausgezeichnet hat, diplomatische Regeln zu brechen und sich nicht an Verträge zu halten?
Ja, und trotzdem müssen wir weiterhin Gespräche führen. Diplomatie ist nicht davon gekennzeichnet, dass ich nur mit denen rede, die ich gut leiden kann. Sonst könnten wir es lassen. Da sind eine Menge schwieriger Partner in aller Welt, mit denen man Gespräche führen muss und wo man auch immer wieder eine deutliche Sprache finden muss und gleichzeitig aber eben auch im Gespräch bleiben. Das ist eine besondere Kunst und eine wichtige Kunst. Vor allem muss es darum gehen, deutlich zu machen, auch die Ziele, die Russland verfolgt, selbst die Ziele, die Wladimir Putin verfolgt, sind mit diesen Methoden nicht zu erreichen, weil eine Staatengemeinschaft dagegen steht. Und eine Friedensordnung ist am Ende für das russische Volk und für die Prosperität der russischen Volkswirtschaft der bessere Weg, um ein starkes Land zu bleiben und sich nicht in solche imperialistisch getriebenen Konflikte zu begeben. Die sind nicht zu gewinnen. Das ist muss unsere Botschaft sein.
Was ich jetzt interessant fand, da war ich bei weitem, glaube ich, nicht die Einzige bei den verschiedenen Wahlkämpfen in den ostdeutschen Bundesländern, dann war das ein Riesenthema, ne? Also Frieden, Umgang mit diesem Krieg und das BSW, allen voran Sarah Wagenknecht, Namensgeberin der Partei, hat sich ja immer wieder dadurch ausgezeichnet, dieses Thema zum Teil eines Wahlkampfs zu machen in einem Gebiet, also in einem Land, Bundesland, was eigentlich nicht so richtig viel Mitspracherecht hat dabei, ob dieser Krieg jetzt endet oder nicht. Wie haben Sie das beobachtet?
Ja, es hat auch die Wahlkämpfe schwierig gemacht, denn die demokratischen Parteien, insbesondere die SPD, wir haben uns in allen drei Bundesländern sehr stark darum bemüht, landespolitische Themen eben auch zu setzen, weil es am Ende darum geht, mit der Zusammensetzung des Landtags auch dafür zu sorgen, ob kostenlose Kitas möglich sind, ob bessere Bildung möglich ist, ob mehr Wohnungen gebaut werden, wie der Arbeitsmarkt gestärkt wird, auch durch eine gute, aktive Wirtschaftspolitik und eben nicht geopolitische Themen, die auf der Ebene nicht entschieden werden. Gleichzeitig sage ich immer wieder, in Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern ist es nicht steht es uns nicht zu, als Politiker zu sagen, nee, das ist ja die falsche Ebene. Sie sprechen hier mit einer Bundestagsabgeordneten, da können Sie mir nicht mit einem landespolitischen Thema kommen. Das ist nicht in Ordnung. Wenn Menschen
Sorgen
haben.
Aber ist es
dann
nicht ein Gefühl, was man aufnimmt? Klar. Das ist ja populistisch.
Ja, und trotzdem ist es, na klar, es auf die Plakate zu schreiben, ist populistisch, aber auf die Sorgen zu antworten und mit denen auch umzugehen, das ist nicht populistisch, sondern es ist notwendig. Man muss mit den Sorgen und Nöten der Menschen umgehen und auch mit ihrer Kritik, auch wenn sie schmerzt hin und wieder, wir müssen damit umgehen und gleichzeitig eben deutlich machen, unsere Haltung ist eine, die in jeder Phase nach Frieden strebt, auch wenn das schwierig zu erklären ist, dass so eine Raketenstationierung nach Frieden strebt, weil sie eben jetzt eine Antwort sein muss auf eine Bedrohung, die Russland auch gegen Deutschland, auch gegen Europa richtet. Und wir müssen den Frieden in diesem Land, in unserem Land, ja auch schützen und weiterhin verteidigen. Und deswegen gehört es in der Denke zusammen. Klar, was uns eint, ist die Sehnsucht nach Frieden.
Vielleicht nochmal ein bisschen Kontext für alle, denen das jetzt gerade nichts sagt. Es geht darum, dass in Deutschland ab 2026 amerikanische Mittelstreckenraketen stationiert werden sollen. Dagegen hat sich das BSW immer wieder ausgesprochen. Alle anderen demokratischen Parteien sprechen sich oder die meisten sprechen sich dafür aus. Und es ist ja jetzt interessant, weil auch Ihre Partei in Brandenburg natürlich jetzt mit dem BSW in Koalitionsgespräche gehen wird oder es wird zu Gesprächen kommen. Und eigentlich hatte das BSW diesen Umstand, also gegen diese Stationierung von Raketen zu sein, zu einer Bedingung gemacht für solche Gespräche. Wie geht man da jetzt auf Landesebene mit um? Sie sagen ja gerade, eigentlich ist Landespolitik sowas wie Kita-Plätze und nicht Raketenstationierung und geopolitisch große Fragen.
Es ist in den Verträgen ganz klar festgelegt, dass diese Raketen nicht in Brandenburg, nicht in den ostdeutschen Ländern stationiert werden. Also insofern ist ein Mitspracherecht der Landesebene gar nicht an der Stelle gegeben. Das ist aber gar nicht die Frage, sondern eben den Menschen zu erklären, was hat das zu bedeuten mit dieser Raketenstationierung. Antworten wir auf Raketen, die in Kaliningrad stehen, die auf Europa gerichtet sind, innerhalb weniger Minuten in Berlin wären oder auch in Brandenburg. Und insofern ist es wichtig, dass wir dort auch eine Art Abwehrschirm aufbauen und da eine Antwort drauf haben. Gleichzeitig jetzt die Frage, wie kommt man eigentlich mit solchen geopolitischen Fragen in einem Landeskoalitionsvertrag klar? Im Normalfall werden solche Fragen dann in der Präambel eines Koalitionsvertrags gelöst, dass man eben keine konkreten Vorhaben dazu vereinbart, sondern dass in der Präambel beschrieben wird, dass man da eine Haltung zu hat und dass man die auch jederzeit kundtut. Und auf die Art und Weise kann man sich da einigen.
Also schreibt man eigentlich nur irgendwas auf?
Ja, so eine Präambel gehört ja auch zu dem, wie man miteinander umgeht und welche gemeinsamen Ziele, welche gemeinsamen Haltungen man entwickeln kann, obwohl ja da sehr unterschiedliche Parteien zusammenkommen sollen. Die ist schon auch so eine Klammer und so ein Bindeglied, aber es gibt dann keine konkreten Vorhaben dazu.
Wir sind gespannt, wie das auf der Ebene weitergeht. Mich interessiert vor allem noch eine Sache zu Ihrer Person. Das habe ich auch mit unserer Redaktion besprochen und das war auch eine Rückmeldung, die von meinen jungen Kolleginnen und Kollegen kam, nämlich: In this day and age, 2024, bewegte politische Zeiten, diese ganze Migrationsdebatte, die wir gerade führen, die driftet zunehmend nach rechts. Wie ist das da, links in der SPD zu sein? Sie sind jemand, die sich prominent ausgesprochen hat für höhere Steuern, ne, für ein anderes Steuersystem. Sie haben sich immer wieder auch in Ihren Aussagen vielleicht auch gegen die Parteilinie gestellt oder sind da so ein bisschen ausgebrochen mal. Also Sie haben zumindest schon mal für Unmut gesorgt bei anderen Parteimitgliedern mit dem, was Sie sagen. Es gibt vielleicht auch Kollegen, die sagen, Sie seien auf eine Art ideologisch getrieben oder so. Wie gehen Sie damit um?
Also Grundwerte und Haltungen sollte man in der Politik haben, sonst ist man da, glaube ich, verloren, wenn man nur so meandert. Aber das Steuerkonzept der SPD, das haben wir beim letzten Bundesparteitag beschlossen und alle haben zugestimmt, die da waren. Also ganz offensichtlich sind wir gemeinsam der Auffassung, dass sehr, sehr hohe Einkommen und sehr, sehr hohe Vermögen, Erbschaften, einen höheren Beitrag leisten sollen zu dem, wie unser Staat funktioniert, wie unser Land funktioniert. Und viele von denen, die so sehr hohe Einkommen und Vermögen haben, stimmen dem auch zu, in der Bewegung Tax Me Now zum Beispiel. Insofern ist es keine Minderheitenmeinung in der SPD, auch ein höherer Mindestlohn oder eine Stärkung der Tarifbindung ist keine Minderheitenmeinung in der SPD. Ich glaube, links zu sein ist in diesen Zeiten dringend notwendig. Wir brauchen eine Politik, die für Ausgleich sorgt, die für gerechte Verteilung von Chancen, von Einkommen, von Vermögen sorgt. Und da streite ich gerne auch weiterhin dafür. Wenn es notwendig ist, dann holt man sich auch mal eine blutige Nase, ist nicht so schlimm.
Muss man vielleicht auch eingehen in der Politik, ja. Ne? Ja. Dann habe ich noch gelesen, das fand ich auch ziemlich spannend. Sie haben ja schon ganz viele verschiedene Jobs gehabt, haben wir vorhin schon kurz drüber geredet. Sie waren auch schon Chauffeurin. Sie haben eine IT-Ausbildung gemacht. Und dann habe ich gelesen, Sie haben mal eine Zeit lang Straßenmusik in Süddeutschland gemacht. Und da wir diesen Podcast ja immer beenden mit so einem Song, mit dem wir rausgehen, würde ich natürlich brennend gerne noch wissen, welchen Song Sie da am meisten und am liebsten gespielt haben in der Zeit.
Das sind sehr stark Songs der American Folk Bewegung gewesen, insbesondere Neil Young, das ist jetzt ein Kanadier, schon klar, aber ne, das war schon auch eine Musik, die auch die USA und auch Europa in der Zeit sehr stark geprägt hat. Und da ist sicher Heart of Gold oder The Needle and the Damage dann. Das sind alles Songs, die eben in der Zeit für mich eine große Rolle gespielt haben und die ich dort auf der Straße auch zum Besten gegeben habe. Mir hat das großen Spaß gemacht. Es war kein Job in dem Sinne, sondern eher Freude, auch mit Menschen in Kontakt zu kommen auf diese Art und Weise. Als 19-Jährige sich da hinzustellen in der Öffentlichkeit, das ist erstmal ein Schritt, den man machen muss. Da ist auch was zu überwinden. Das hat mir gut getan, da aus mir rauszugehen und vor allem hat es Spaß gemacht.
Was hat Ihnen das bedeutet?
für eine junge Frau eben so eine Bühne zu suchen, wie gesagt, ein großer Schritt. Da muss man auch Ängste und eine Schüchternheit und sowas überwinden. Und das hat mir in meiner Entwicklung auch gut getan. Mhm. Aber vor allem hat es mir Spaß gemacht mit den Leuten, die dort dann auf mich zugekommen sind, die dann mich mit denen auch auszutauschen, Leute kennenzulernen, rumzureisen. Das war einfach eine gute Zeit.
Mhm. Wenn wir jetzt mal an diesem Gedankenexperiment bleiben, dann überlegen wir jetzt einfach mal, Sie haben mit der SPD jetzt das Schulsystem revolutioniert. Dann hören wir jetzt zum Abschluss Neil Young, Heart of Gold. Saskia Esken in der absoluten Mehrheit hier bei uns, bei dir da oben. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Die Polizei geht von einem weiteren Cyber-Kidnapping-Fall aus.
Wir haben den Jungen.
Er weiß. Leviathan.
Habt ihr gedacht? Schwere Verbrechen.
Du warst der Hauptverdächtige im ersten Leviathan-Fall, oder?
Ja, weil Jay mir alle Hex und Erpressungen angehängt hat.
Jay sitzt im Knast.
Und wer steckt dann hinter den Cyber-Kidnappings und der Goldmaster-Page?
Alle privaten Accounts sind da public?
Komplett gespiegelt und offen zugänglich.
Der Scheiß ist überall!
In den krassesten Leaks geht es um Spitzenpolitiker der Regierungsparteien.
Die meisten feiern ihn richtig.
Lauter private Chats von Stars sind online. Inklusive Fotos.
Endlich mal jemand, der handelt, nicht nur labert.
Er schafft das, was die Polizei scheinbar nie gebacken bekommt. Er greift die Unantastbaren an.
Leviathan ging's noch nie um echte Gerechtigkeit.
Was? Er hat eine Knarre!
Ah! Hier ist alles voll Blut.
Ich werde Leviathan vernichten. Damit kommt er nicht davon.
Schreib mich ab. Die neue Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.